ich dann das Aspirantenjahr noch eingelegt habe in der Apotheke und einige Zeit in der Apotheke gearbeitet habe, habe ich auch festgestellt, dass in manchen Belangen die Berufe gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Es geht sowohl in der Seelsorge als auch in der Pharmazie sehr stark um das Thema Heilung. Und meine Erfahrung war, dass sehr viele Leute in die Apotheke gekommen sind, nicht weil sie primär ein Medikament oder eine Beratung brauchen, sondern auch deshalb, weil sie auch in anderen Bereichen Sehnsüchte und Bedürfnisse haben, weil viele Menschen, obwohl sie oft in großen Städten leben, tatsächlich sehr einsam sind.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Heute holen wir uns himmlischen Beistand. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Ich habe einen interessanten Artikel in einer österreichischen Zeitung gelesen mit der Überschrift "Von der Tara in den Talar". Ich begrüße ganz herzlich in unserem heutigen Podcast Abt Leopold Baumberger. Herzlich willkommen, lieber Herr Abt.
Danke für die Einladung.
Ja, ich grüße ganz herzlich nach Innsbruck. Sie sind Abt, Sie sind Leiter des Stifts Wilden in Innsbruck. Aber warum wir Sie auch eingeladen haben, Sie sind ursprünglich gelernter, studierter Apotheker. Ja, über diesen interessanten CV möchten wir heute mit Ihnen reden. Aber vielleicht zunächst unsere Schnellfragerunde, mit der wir unsere Gäste immer kurz etwas vorstellen wollen, um ein bisschen einen persönlichen Einblick zu kriegen. Sind Sie bereit, Herr Abt?
Sehr gerne.
Mein größtes Laster ist,
dass ich mich für zu viele Dinge gleichzeitig begeistern kann.
Das ist ja kein schlimmes Laster, aber ich glaube, ein Abt hat ohnehin, ein Priester hat kein Laster. Darauf reagiere ich allergisch.
Tatsächlich Obst und Gemüse. Mein Körper verarbeitet die Fructose nicht so, wie er soll. Und damit bezeichne ich mich gerne als Anti-Vegetarier. Ich esse alles außer Obst und Gemüse.
Das kann niemand so gut wie ich.
Also bei dieser Frage tue ich mich tatsächlich schwer, weil es, glaube ich, bei allen Dingen immer jemanden gibt, der es besser kann wie einer selbst. Ich glaube, es ist am Ende die Mischung und Kombination, die das Spezialpaket ausmacht.
Richtig gut entspanne ich, wenn?
Wenn ich zum Beispiel mit der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs bin oder auch in den Bergen, die ich liebe, aber auch bei eher skurrilen Dingen, wie zum Beispiel dem Rasenmähen.
Rasenmähen im Kloster?
Ich betreue auch 3 Pfarreien und dort habe ich auch ein Pfarrhaus und rund um das Pfarrhaus sollte auch immer wieder mal Rasen gemäht werden und ich tue das durchaus gerne.
Ja, schön. Das ist neben all den vielen Aufgaben noch eine neue Aufgabe dazu. Wenn ich nicht Abt und Apotheker wäre, wäre ich?
Vielleicht Zimmermann. Zimmermann. Das ist ein Beruf, der mich immer sehr fasziniert hat. Grundsätzlich mit Holz zu arbeiten und zu sehen oder daran beteiligt zu sein, wie etwas Neues entsteht, finde ich großartig.
Gar nicht witzig, finde ich.
Wenn Menschen in Schubladen hineingesteckt werden, weil ich der Meinung bin, dass kein Mensch in eine einzelne Schublade hineinpasst.
Und Sie begegnen ja sehr vielen unterschiedlichen Menschen.
Allerdings.
In meinem Jugendzimmer, da bin ich jetzt sehr interessiert dran, in meinem Jugendzimmer hing ein Poster von?
Es hing tatsächlich ein Poster von den Spice Girls und zwar deswegen, weil ich mir ein Zimmer mit meinem 6,5 Jahre älteren Bruder geteilt habe, der offensichtlich einen Faible dafür gehabt hat.
Die waren aber auch gut, ich habe die auch gerne gehört. Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Es gibt viele Menschen, die mich faszinieren. Jetzt gerade in der aktuellen, jetzt auch weltpolitischen Situation fasziniert mich immer wieder die Friedensnobelpreisträgerin von 1905, Bertha von Suttner, die aus meiner Sicht sehr visionäre Ansichten und einen sehr großen Weitblick für ihre Zeit gezeigt hat.
Ich glaube, die war auch die erste Friedensnobelpreisträgerin.
Genau so ist es, ja.
Sehr interessant. Auf meiner Playlist ganz oben steht
von Anton Bruckner, Vexilla Regis. Als gebürtiger Oberösterreicher muss man natürlich zu Anton Bruckner halten.
Wenn ich ein Superheld wäre, wäre ich?
Über diese Frage habe ich etwas schmunzeln müssen. Ich gebe jetzt einfach zur Antwort Papa Schlumpf.
Das ist eine sehr originelle Antwort. Der Titel meiner Autobiografie würde lauten?
Ebenfalls mit einem gewissen Schmunzeln, überall ist er und nirgends.
Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist?
Das Thema Shopping und Einkaufen. Es ist etwas, was ich nie gerne getan habe. Und in den vergangenen Jahren habe ich mich auch ein Stück weit mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und bin eigentlich eher immer bewusst daran zu reduzieren und verstehe es eigentlich nicht wirklich, warum man Freude daran finden kann, einkaufen zu gehen.
Ja, es entschleunigt das Leben ein bisschen, wenn man nicht diesen Druck hat. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Mein Lieblingsort ist?
Streng geheim, irgendwo mitten in den Bergen.
Und die letzte Frage, mein Lieblingspodcast lautet?
Ist ein Podcast aus der Schweiz, minimalismus.ch.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir einen kleinen persönlichen Einblick bekommen. Und jetzt, hochwürdiger Herr Abt, würde ich gerne über Ihre Vita sprechen. Ich habe Ihren Lebenslauf gelesen und ich war wirklich fasziniert. Sie sind Jahrgang 87, wenn ich richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Sie sind studierter Pharmazeut, Apotheker und Theologe. Das müssen Sie mir mal verraten. Wie kommt man dazu nach dem Abitur? Bei Ihnen heißt es, glaube ich,
Matura.
Matura, genau. Wie kommt man mit der Matura auf die Idee, erst Pharmazie zu studieren und dann Priester zu werden? Da sind ja Welten dazwischen.
Also biografisch betrachtet sind diese Welten nicht so weit auseinander. Für mich ist durchaus schon in der Jugendzeit die Idee im Hinterkopf gewesen, vielleicht auch einmal Theologie zu studieren. Aber nach der Matura war diese Idee noch nicht reif. Und so war die Frage, was gehe ich an in meinem Leben? Und nachdem ich in der Schule eine große Freude an der Chemie gehabt habe, war meine Idee, Pharmazie ist ein ideales Studium, weil es doch zu 3/4 aus Chemie besteht, aber dann noch mit anderen Dingen ergänzt ist, die mich ebenso faszinieren wie Botanik, Anatomie und vieles andere. Und dann habe ich in Graz begonnen, Pharmazie zu studieren und habe eine große Begeisterung für dieses Studium entwickelt. Habe auch schon eine bezahlte Dissertationsstelle in Aussicht gehabt und habe dann eher für Irritation gesorgt, wie ich dann verkündet habe, dass ich doch einen anderen Weg einschlage. Es ist einfach parallel dieser Gedanke im Hinterkopf immer bestehen blieben, ob nicht doch vielleicht die Theologie das Richtige sein könnte. Und ich bin dann auf dem feinen Fundament gestanden, zu sagen, ich habe eine tolle Berufsausbildung mit dem Pharmaziestudium, die mir auch Freude bereitet, vor der ich nicht davonlaufen muss. Ich kann es einfach ausprobieren und wenn es passt, ist es wunderbar und wenn es nicht passt, hätte ich jederzeit wieder in das Feld der Pharmazie zurückkehren können. Und wie ich dann das Aspirantenjahr noch eingelegt habe in der Apotheke und einige Zeit in der Apotheke gearbeitet habe, habe ich auch festgestellt, dass in manchen Belangen die Berufe gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Es geht sowohl in der Seelsorge als auch in der Pharmazie sehr stark um das Thema Heilung. Und meine Erfahrung war, dass sehr viele Leute in die Apotheke gekommen sind, nicht weil sie primär ein Medikament oder eine Beratung brauchen, sondern tatsächlich sehr oft auch deshalb, weil sie ein Stück weit auch in anderen Bereichen Sehnsüchte und Bedürfnisse haben, weil viele Menschen, obwohl sie oft in großen Städten leben, tatsächlich sehr einsam sind.
Wie lange haben Sie in der Apotheke dann gearbeitet? Weil Sie sind so jung und haben eine Karriere hingelegt, das ist wirklich atemberaubend.
Also ich habe mit 22,5 das Pharmaziestudium abgeschlossen, habe dann das Aspirantenjahr angeschlossen und dann immer wieder in den Sommerferien in der Apotheke gearbeitet, als Urlaubsvertretung und auch als Ausgleich. Ich habe es immer wieder genossen, im Sommer in die Apotheke zurückzukommen. Und das war dann oft sehr amüsant, weil manche Kundschaften, die mich schon gekannt haben, dann gefragt haben, ja, machen Sie denn nie Urlaub? Und ich habe dann immer gesagt, ich bin hier auf Urlaub.
Sehr schön, sehr schön. Sie sind jetzt seit über einem Jahr Leiter des Stifts Wilten in Innsbruck. Das ist ja auch ungewöhnlich, ein so junger Abt in einem so ehrwürdigen Kloster. Das ist, glaube ich, auch einmalig. Wie wird man zum Leiter eines Stifts gewählt? Wie kommt es?
Das ist an sich ein sehr demokratischer Prozess. Bevor eine Neuwahl ansteht, kommen die Mitbrüder zusammen und legen einige Kriterien fest, wie die Amtsdauer oder auch die Altersgrenze für den Rücktritt. Und dann wird einfach gewählt und es ist jeder Mitbruder aufgerufen, denjenigen zu wählen, den er für diese Aufgabe für am geeignetsten hält. Und das Ergebnis war, dass die Mitbrüder auf mich gekommen sind, was nicht absehbar war insofern, dass ich eigentlich nicht regulär wählbar war. Mhm. Also man braucht gewisse Kriterien, die man erfüllen muss, wie zum Beispiel, man muss Priester sein, das habe ich erfüllt. Man muss ein Mindestalter von 30 Jahren haben, auch das habe ich erfüllt.
Knapp.
Aber man muss auch mindestens 5 Jahre die ewige Professur abgelegt haben. Und das war bei mir noch nicht ganz erfüllt, es waren erst 4,5 Jahre. Von dem her konnten die Mitbrüder nur den Wunsch ausdrücken, mich gerne als Abt haben zu wollen. Aber es brauchte eine Zweidrittelmehrheit plus eine Erlaubnis von Rom, dass das möglich wird. Grundsätzlich sage ich, dass ein junger Mensch Abt wird, ist nichts völlig Ungewöhnliches. In unserer Stiftsgeschichte ist es immer wieder passiert. Mein Vorgänger ist mit 39 gewählt worden und mein Vorvorgänger mit 35, allerdings sogar noch ein paar Monate jünger als ich. Mhm. Und ich bin in Österreich auch nicht der jüngste Prälat. Also es gibt noch einen jüngeren. Und wie ich immer gerne sage, das Problem mit dem Jungsein, das wird von Tag zu Tag von selber besser.
Sehr, sehr schön formuliert. Kommen wir doch mal zum Klosterleben. Also wenn ich an ein Stift oder ein Kloster denke, dann kommt mir immer der Roman von Umberto Eco ins Gedächtnis, Der Name der Rose, der ja geprägt worden ist durch den Film von Bernd Eichinger. Übrigens, der wurde hier um die Ecke von uns gedreht, im Kloster Eberbach. Wenn Sie uns mal besuchen kommen, dann können wir da gemeinsam hingehen. Vielleicht beschreiben Sie mir mal, der das überhaupt nicht kennt, wie sieht so ein Leben im Kloster aus? Wann fängt der Tag morgens an und wann endet der Tag? Und was sind so die Besonderheiten des Lebens in einem Stift und vor allem für Sie auch als Leiter? Denn Sie sind ja praktisch wie ein Vorsitzender dann Ihrer Brüder und geben ja sicherlich auch den Ton an.
Da muss man viele Dinge zunächst einordnen. Der Film Der Name der Rose spielt natürlich im Mittelalter und es hat sich doch inzwischen einiges bewegt, so hoffe ich. Wenngleich es natürlich auch Traditionen gibt, die ins Mittelalter oder noch weiter zurückreichen. Das Zweite ist, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Klöster. Das kommt natürlich immer auf die jeweilige Ausrichtung an. Wir als Prämonstratenser haben eine Ausrichtung, die sehr stark auf aktive Seelsorge angelegt ist, aber eben verbunden mit dem Leben im Kloster, mit einem intensiven Gebetsleben, mit einem ausgiebigen Gemeinschaftsleben. Rein praktisch ist es so, dass das bei uns sehr human ist mit der Beginnzeit in der Früh. Also seit Corona beginnt bei uns eigentlich der Tag immer um 7 Uhr mit Messe und Laudes, dem Morgengebet. Und der Tag ist einfach immer wieder unterbrochen durch gemeinsame Gebets- und Mahlzeiten. Und der Rest des Tages ist einfach geprägt von der jeweiligen Aufgabe, die ein Mitbruder inne hat. Es kann beim einen sein, dass er eben in der Pfarrseelsorge steht, dann ist er eben da seelsorglich aktiv. Das kann aber sein, dass jemand schulisch aktiv ist oder andere Aufgaben hat, also je nachdem. Aber es gibt sozusagen immer wieder diese gemeinsamen Bezugspunkte. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere gemeinschaftliche Elemente, wie gemeinsame Einkehrtage, Ausflüge, auch gemeinsame Sitzungen, wenn es notwendig ist, um das Gemeinschaftliche zu stärken. Und als Leiter so eines Klosters hat man natürlich sehr vielfältige Verantwortungen. Einerseits bin ich für meine Mitbrüder verantwortlich, dass es ihnen gut geht, dass sie auf einem guten Weg unterwegs sind. Dann betreut unser Stift aktuell 23 Pfarreien. Das heißt, man hat dann natürlich auch die Verantwortung, diese Pfarreien zu besetzen und zu schauen, dass alles möglichst gut läuft. Dann sind auch natürlich wirtschaftliche Themen damit verbunden. So ein Kloster ist immer auch ein mittelgroßer Wirtschaftsbetrieb mit Mitarbeitern, wo täglich auch ökonomische Entscheidungen zu treffen sind. Und nicht zuletzt gibt es viele repräsentative Aufgaben, die im Fall vom Stift Wilton noch einmal ausgeprägter sind, weil eine sehr lange Geschichte dem zugrunde liegt. Also ich trage diesen altehrwürdigen Titel Haus-, Hof- und Erbkaplan des Landes Tirols. Das drückt schon aus, dass ich einfach im Land Tirol gewisse Funktionen und Aufgaben diesbezüglich übernehme. Und dann ist es so, dass ich mir eingebildet habe, nach der Abtwahl meine drei Pfarreien und meine anderen seelsorglichen Aufgaben zu behalten. Das ist jetzt natürlich ein gewisser Spagat, das alles unter einen Hut zu bringen. Und drum auch dieser scherzhafte Titel für meine Autobiografie, Überall ist er und nirgends. Also ich stehe so im Schnitt, ich notiere keine Stunden, aber so geschätzt im Bereich einer 100-Stunden-Woche und bin sehr viel am Weg. Aber es ist mir einfach wichtig, bei den Mitbrüdern, bei den Menschen sehr präsent zu sein.
Aber ihn spürt man auch an, dass ihn dieses Amt und diese Aufgabe große Freude bereitet. Auch wie Sie sprechen und mit welcher Begeisterung Sie da rangehen. Sie haben es ja gesagt, das ist ja kein 8-Stunden-Tag, den Sie da haben, sondern im Grunde sind Sie 24/7 beschäftigt mit vielfältigen Aufgaben von der Seelsorge bis hin, und das finde ich auch spannend, die Repräsentationsaufgaben, die sind bestimmt auch nicht gering.
Die sind sehr vielseitig und natürlich ist es auch so, mein Vorgänger ab Dreimund war 31 Jahre lang Abt, und wenn da dann ein Wechsel vonstatten geht, dann kommt da sehr vieles in Bewegung. Es wollen einen ganz viele Leute auch kennenlernen, man wird zu unzählig vielen Anlässen eingeladen. Also ich müsste an manchen Tagen tatsächlich zu fünft sein, um parallel alle Termine wahrnehmen zu können. Aber gleichzeitig ist es auch was sehr Positives, weil das heißt doch im Umkehrschluss, es sind ganz viele auch an unserem Stift, an unserer Gemeinschaft interessiert, tragen einen gewissen Anteil daran, sind mit uns verbunden. Und das merke ich auch in meinen vielen Aufgaben, dass von unglaublich vielen Menschen ein großes Wohlwollen vorhanden ist.
Also ich habe ja allergrößte Bewunderung und Respekt, wer den Weg wählt, Priester zu werden. Wie sieht es denn aus damit Nachwuchs? Also wir wissen ja zum Beispiel in den Apotheken, auch in Österreich, PKAs, überall haben wir Nachwuchsmangel, es fehlt an Fach- und Arbeitskräften. Wie sieht es denn in Ihrem Stift aus?
In unserem Stift ist es so, dass wir uns natürlich wünschen, dass viele Junge eintreten in das Stift. Aber wir haben das große Glück, dass bei uns der Faden nie abgerissen ist. Also wir haben wirklich in jeder Generation Leute vertreten und haben auch jetzt aktuell Junge in der Ausbildung. Also einen, der als Novize mitten in der Ausbildung steht, einen Postulanten, der sich darauf vorbereitet, ins Kloster einzutreten, auch den einen oder anderen Interessenten, wo man die Hoffnung hegen kann, dass er in den nächsten 1, 2, 3 Jahren bei uns anknüpft. Insofern sind wir eigentlich noch in einer vergleichsweise glücklichen Lage. Das Grundproblem des Mangels an Fachkräften, an auch Menschen, die jetzt ins Kloster gehen, sehe ich eigentlich ganz pragmatisch. Einerseits bietet unsere Gesellschaft natürlich eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten, an Berufsmöglichkeiten, die man einfach hat. Das Zweite, was dazu kommt, wir erleben jetzt eine sehr geburtenschwache Generation, während geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen. Und das kann sich rein mathematisch schon nicht ganz ausgehen. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, wenn in gewissen Berufen Mangel herrscht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es Berufsgruppen gibt, die einfach mehr Attraktivität als andere haben. Und das spürt man halt, dass Berufsgruppen, die ein gewisses Imageproblem haben, natürlich noch größere Sorgen haben, Nachwuchs zu finden, wenn man zum Beispiel an Dinge denkt wie den Pflegebereich oder auch die Gastronomie, wo es in Österreich aktuell, glaube ich, für viele Betriebe sehr schwierig ist, entsprechendes Personal zu finden.
Sehr spannend. Sie sind Pharmazeut, Sie sind Theologe. Was haben Sie denn mitgenommen ins Stift als Pharmazeut? Ich stelle mir jetzt vor, Sie haben bestimmt eine sehr umfangreiche stiftseigene Apotheke und vielleicht auch irgendeinen Naturheilkundegarten.
Tatsächlich nein. Meine Aufgaben lassen es aktuell nicht zu, dass ich jetzt da einen großen Kräutergarten anlege. Natürlich steht man zur Verfügung, wenn Mitbrüder jetzt auch in medizinischer Hinsicht etwas brauchen, wobei da nicht nur die Pharmazie etwas Wichtiges ist. Ich bin auch Bereichsseelsorger für den Malteser Hospitaldienst von Tirol und Vorarlberg und habe da in den vergangenen Jahren die Pflegeausbildung mit den Jungen mitgemacht. Und auch das kommt mir zugute, weil wir natürlich auch viele ältere Mitbrüder haben. Und wenn man da ein umfassendes medizinisches Wissen mitbringt, erleichtert es manchmal den Alltag, wenn man vor gewissen Situationen steht und zumindest eine Grundahnung hat, wie man demjenigen weiterhelfen könnte. Ansonsten glaube ich, dass Heil und Heilung etwas ist, was viele Perspektiven hat, was eben nicht nur eine rein körperliche Komponente hat, sondern auch eine geistig-seelische Komponente. Ich glaube, es braucht immer beides, um einen Menschen im Vollsinn heil zu machen, zu heilen. Insofern ist das Zusammenwirken der unterschiedlichen Bereiche durchaus wichtig.
Ich finde das eine sehr weise Sichtweise, um das mal so zu formulieren. Nochmal vielleicht zum Stift selbst. Sie haben es so schön gesagt, das ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wie finanziert sich so ein Stift? Wie viele Leute arbeiten dort, wohnen dort in diesem Stift? Auch der Kontakt nach Rom. Wie geht sowas vonstatten? Wie läuft sowas ab? Für uns Außenstehende ist es ja wirklich eine fremde Welt.
Das ist sehr individuell tatsächlich. Also man kann eigentlich keinen Stift mit dem anderen vergleichen. Einerseits hängt es von der Ordensgemeinschaft ab, die dort lebt und wirkt, weil jede Ordensgemeinschaft so ihr eigenes Charisma hat, ihre eigenen Spezialthemen, sage ich jetzt einmal. Und dann ist es auch regional sehr unterschiedlich. In unserem Fall ist es so, dass unser Stift weit älter ist wie die Stadt Innsbruck. Und in den vergangenen Jahrhunderten ist einfach die Stadt Innsbruck gewachsen und insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten ist ein irrsinnig großer Raumbedarf vorhanden. Und damit ist es schlicht und ergreifend so, dass unsere früheren Felder und Äcker, die wir hatten, jetzt einfach dazu dienen, um sie zu vermieten, zu verpachten, auf Baurechtsbasis zu vergeben und das uns ein solides Auskommen beschert. Das war allerdings nicht immer so. Wenn wir zurückschauen auf die Zwischenkriegszeit oder auch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann war das Stift tatsächlich in einer Lage, wo man Kunstgegenstände und Ähnliches verkaufen musste, damit die Mitbrüder nicht verhungern. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist eigentlich einfach dem glücklichen Umstand geschuldet, dass Innsbruck in den letzten Jahrzehnten unglaublich angewachsen ist. Jetzt haben wir vergleichsweise relativ wenige Mitarbeiter, wenn man das mit anderen Stiften in Österreich vergleicht, die große Wirtschaftsbetriebe haben wie Brauereien, große Forstwirtschaften, Landwirtschaften oder ähnliches. Also bei uns bewegt sich das in einem Rahmen von 25 bis 30 Mitarbeitern, die allerdings bei weitem nicht alle in Vollzeit unterwegs sind, sondern auch viele Teilzeitanstellungen.
Ja, nicht unerwähnt lassen darf ich natürlich, Sie sind Pharmazeut, Sie sind Theologe, aber Sie sind natürlich noch weitaus mehr aktiv. Sie sind ja auch im Schützenverein und bei der Feuerwehr aktiv. Also Sie stehen mitten im Leben und in der Gesellschaft. Wie können Sie das noch verbinden bei all den Tätigkeiten, die Sie ausüben? Das heißt, wenn es brennt, müssen Sie mitlöschen?
Ja, natürlich. Also ich habe erst gestern am Abend wieder eine Feuerwehrprobe gehabt, wo ich im Artenschutzeinsatz war. Und auch wenn tatsächlich jetzt ein Alarm ausgelöst wird, dann würde ich jetzt davon springen und in den Einsatz gehen.
Genau, das heißt konkret, der Alarm geht los und Sie müssen losspringen als Feuerwehrmann und dann mit dem Löschzug los und das Feuer löschen.
Genau. Wobei es so ist, dass ich Feuerwehrmitglied in einer meiner Vereine bin, wo ich aktiv tätig bin. Das ist so wie bei jedem anderen Feuerwehrmitglied, das jetzt irgendwo beruflich zum Beispiel ausbändelt oder so. Ich kann natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt in den Einsatz gehen, weil ich tatsächlich oft auch einmal zu weit weg bin.
Ja, ja.
Wir haben ja durchschnittliche Ausrückungszeiten von 4 bis 6 Minuten. Und das ist natürlich nicht von jeder Entfernung aus machbar. Aber wenn ich vor Ort bin, rücke ich mit den Kameraden aus, ja.
Und dem Schützenverein dazu auch noch?
Also ich bin bei mehreren Schützenkompanien Mitglied.
Ach, bei mir?
Dann bin ich auch noch im Theaterverein Mitglied und werde auch jetzt im Herbst wieder in einem Theater mitspielen. Da sage ich ganz offen, das sind Dinge, die mich ein Stück weit am Leben erhalten, die mir ein bisschen Bodenhaftung geben und die für mich auch ein Stück weit Ausgleich einfach sind. Auf andere Gedanken zu kommen, körperlich ein bisschen in Bewegung zu sein, das tut einfach gut.
Also ich bleibe dabei, ich habe allergrößte Bewunderung, was Sie alles am Tag schaffen, in welchen Ämtern Sie aktiv sind. Das war ein sehr interessanter Einblick, lieber Herr Abt. Vielleicht die Zusammenarbeit mit Rom, das würde mich noch interessieren. Sind Sie oft in Rom? Sind Sie oft im Vatikan unterwegs?
Nein. Also grundsätzlich ist es so, dass in unserer Ordensgemeinschaft es so ist, dass jedes Haus, jedes Stift eigenständig ist. Wir sind aber zusammengeschlossen zu einer Ordensfamilie, an deren Spitze der Generalabt steht, der tatsächlich in Rom residiert sozusagen, der allerdings nur relativ kleine Eingriffsmöglichkeiten hat. Also er ist vielmehr ein Mediator, jemand, der ein wachsames Auge auf die Dinge hat, der beobachtet, der versucht zu vermitteln und zu unterstützen. Der direkte Kontakt mit Rom ist eigentlich sehr selten und das sind meistens irgendwelche Spezialfragen, die dann geklärt werden müssen oder irgendwelche speziellen Erlaubnisse, die es braucht. Im normalen Alltag sind wir eigentlich recht selbst und eigenständig und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht ein Geschenk, dass wir Rom und auch den Papst tatsächlich haben, weil es einfach eine Figur der Einheit ist.
Mhm.
Ein wesentlicher Titel des Papstes ist ja Pontifex Maximus, der höchste, der oberste Brückenbauer. Und ich glaube, man darf Rom nicht immer nur als Bremse sehen oder als Mahner oder wie auch immer, sondern als etwas zu sehen, was versucht, die Dinge zusammenzuhalten, was ja nicht so einfach ist, wenn man überlegt, wie unterschiedlich weltweit Kirche gelebt wird, wie vielseitig eigentlich der katholische Glaube ist. Und dass das alles unter einem Dach Platz hat, ist doch eine wunderbare und großartige Angelegenheit. Natürlich gibt es die eine oder andere Stelle, wo man sich wünscht, dass vielleicht sie da etwas mehr weitergeht, sich auch ein Stück weit verändert. Aber man muss das immer als großes Ganzes sehen.
Ja.
Und ich glaube, das dürfen gerade wir in Mitteleuropa nicht aus den Augen verlieren.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu unserer Schlussfrage. Engelhardt Arzneimittel hat ja auch eine lange Tradition. Wir sind 152 Jahre alt, ein Familienbetrieb. Und wir haben bei Engelhardt einen Claim, der für uns Grundlage und Anspruch zugleich ist.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Aus meiner Sicht ist Gesundheit in vielerlei Hinsicht ein Geschenk, für das wir aber auch Verantwortung tragen. Wir können Gesundheit in dem Sinne nicht kaufen, aber wir können selber einen Beitrag dazu leisten, die Gesundheit bestmöglich zu erhalten, zu unterstützen. Ich sage allerdings immer, Man darf den Blick nicht so sehr einengen, so wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auf die körperliche Gesundheit. Weil das würde ja letztlich heißen, dass ein kranker Mensch ja irgendwie die Welt nicht mehr hat, ein Stück weit. Ich glaube, man muss da den Blick weit auftun, weil es gibt auch viele Menschen, die trotz ihrer Krankheit Großartiges leisten und ein großartiges Zeugnis geben. Insofern ist Gesundheit ein kostbares Geschenk, um das wir uns bemühen müssen, aber das trotzdem nicht alles ist. Also es gibt auch noch andere Dinge neben der Gesundheit, die für den Menschen ganz wesentlich sind.
Das war doch ein schöner Schlusssatz, lieber Herr Abt. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Ich wünsche Ihrem Stift alles Gute. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns einmal wieder begegnen. Vielleicht, wenn ich in Ihrer Gegend bin, dann besuche ich Ihr Stift auch gerne einmal.
Sehr gerne.
Ich sage herzlichen Dank, alles Gute.
Bitte gerne. Alles Gute, Gottes Segen.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.